Guten Morgen, es ist schön, wieder hier zu sein. Wir waren ein paar Wochen unterwegs in den USA, aber es ist immer schön, zu Hause zu sein, in der Gemeinde. Wir haben euch vermisst, wir haben zwar zwischendurch immer wieder gehört, was los ist, und es ist natürlich während dieser Zeit sehr viel passiert. Wir wollen heute nochmal so einen Überblick kriegen über den ersten Petrusbrief, und ich möchte den im Mittelpunkt halten heute Morgen. Und ich möchte, dass ihr den aufschlagt, eure Bibeln zum ersten Petrusbrief. Wir werden mal versuchen, durch den ganzen Brief heute Morgen durchzugehen, in einem Schnellformat, aber mit der Perspektive, was er uns zu lehren hat. Wir als Eckstein-Gemeinde, das Thema habe ich gewählt, Zusammenfassung vom ersten Petrusbrief, wie wir als Eckstein-Gemeinde in einer unsicheren Welt sicher leben können, in der Gnade unseres Herrn, wie wir in einer unsicheren Welt sicher leben können. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist nicht nur ein Thema wegen der Situation, in der wir leben, im Moment diese Konflikte, Ukraine, Russland oder alle Konflikte zwischen Menschen, aber da wird sehr offenbar, dass wir alle Konflikte haben, darüber richtig zu denken als Christen. Denn tatsächlich, das größte Problem sind wir selber. Und das sagt Jakobus, er sagt, wo die Streitigkeiten, woher kommen sie eigentlich? Die kommen tatsächlich von uns, von unseren Herzen. Petrus Perspektive ist, er will mit diesem Buch oder mit diesem Brief die Leser aufmerksam machen, dass sie in der Verfolgung, in Leiden, fest in der Gnade stehen sollen, die Gott ihnen gegeben hat. Dass sie fest in der Gnade stehen sollen, die Gott ihnen gegeben hat. Dazu erinnert er sie an ihre Auserwählung und die sichere Hoffnung auf ein himmlisches Erbe, was sie bekommen haben. Er beschreibt ihre Vorrechte und Segnung insgesamt, also Vorrechte und Segnungen, die wir haben in Christus, und belehrt sie, wie sie sich in einer feindlichen Welt verhalten sollen. Petrus belehrt uns hier, wie wir uns in einer feindlichen Welt verhalten sollen und wie wir als Vorbild der Leiden, also die Vorbilder des Leiden Christi erkennen sollen und verstehen sollen. Petrus wollte aus seinen Lesern und uns, also die wir das sind, auch damals in der Gegend und um Pontius und Galatien, er wollte einfach denen zeigen, wie wichtig es ist, dass sie verstehen, wie sie mit den Leiden umgehen sollen. Wie er gleich am Anfang schreibt, in 1. Petrus 1, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge, die in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien leben, die auserwählt und sind gemäß der Vorsehung Christi des Vaters, Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Er fängt so den Brief an und er hört den Brief auch so auf. Aber er macht ganz deutlich, diese Leute und wo die wohnten, ist in der heutigen Türkei. Interessanterweise. Und die Türkei ist ein Land, ich bin in den nächsten 2-3 Tagen, werden wir da hinfahren, und ist ein Land, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Es gab 1980 200 Christen im ganzen Land. 80 Millionen, 200 Christen, so gut wie gar nichts. Es gibt viel mehr Christen in allen anderen Ländern, in jedem afrikanischen Land. Das war fast das meistverfolgte Land. Heute schätzt man so um die 12.000 bis 20.000, 40 Jahre später. Nicht viel, gar nicht viel. Wahrscheinlich sind so viele hier in Berlin. Die Stadt Istanbul zum Beispiel ist groß und da sind auch ganz wenige Christen. Ich sage das nur deshalb, weil wir darüber sprechen. Petrus schreibt zu den Leuten. Und damals gab es schon Verfolgung. Damals wurden sie schon unrechtmäßig verfolgt. Und er spricht eben um die Leiden. Und wenn wir jetzt die ersten Kapitel durchgehen, dann geht das einfach darum, die Leiden Christi, allen von uns, und zwar allen von uns Leiden Christen, sollen sie an ihre große Errettung erinnern. Wir als Christen, die wir leiden. Und in irgendeiner Weise, und jetzt will ich einfach nicht irgendwas hervorheben, jeder hat irgendwas mit Leid zu tun. Und hier geht es nicht um Leid wie Krankheiten und so, obwohl das könnte sein. Es geht mehr um die ungerechten Leiden. Die Leiden, die ihr habt aufgrund von ungerechten Behandlungen in dieser Welt. Und Christus ist unser Vorbild darin, weil Christus hat gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wir kennen das alle. Alle kennen wir das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das Evangelium geht darum, dass ein gerechter, perfekter Mensch, Gottmensch, für uns gelitten hat, damit wir frei sind, damit wir leben können, ewiglich leben können. Das ist das Evangelium. Und das Petrus zeigt den Christen auf, die Probleme hatten damit. Sie hatten Probleme, auch als Christen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich falsch behandelt werde, obwohl ich das Richtige tue? Wie gehe ich damit um, dass ich falsch behandelt werde, obwohl ich richtig lebe? Ich liebe die Menschen sogar, ich gebe mich hin, ich tue alles für sie und trotzdem behandeln sie mich falsch. Wie ist das bei deiner Arbeit, in deiner Schule, wenn dich einer falsch behandelt, obwohl du richtig lebst und vorbildlich lebst, wie verhältst du dich dann? Was ist das? Und das spricht er an. Er spricht genau diese Punkte an. Was ist mit Krieg? Dürfen wir, wenn wir bekriegt werden, sozusagen, wenn jemand feindlich uns gegenübersteht, dürfen wir dann die Keule rausholen und uns wehren? Was sagt die Bibel dazu? Und das ist, was Petrus anspricht. Es ist also ein aktuelles Thema, nicht wegen dieser Zeit, sondern es ist immer aktuell. Zwischen Mann und Frau, wenn die sich streiten, Ehefamilie, Kinder, die sich mit ihren Eltern streiten. Warum streitet ihr? Worum geht es euch? Wenn es euch um Jesus Christus geht, das will er sagen, dann streitet ihr eben nicht, sondern dann liebt ihr euch aufopfernd, hingebend. Ihr seid bereit, so weit zu gehen, dass ihr bereit seid zu sterben. Dafür. Okay, ich sage das nur, das ist ein heikles Thema. Ich weiß es und deshalb wollen wir das auch heute. Ich finde das super, dass ich heute Morgen die Aufgabe bekommen habe, einmal durch den ganzen ersten Petrusbrief durchzugehen und euch einen Überblick zu verschaffen. Und deshalb sollen wir uns daran erinnern. Wir als leidende Christen sollen uns an Jesus Christus erinnern und die große Rettung, die wir durch ihn bekommen haben. Was haben wir verdient? Was hast du und ich verdient, dass wir gerettet worden sind durch die Gnade, durch Gottes Gnade allein? Dadurch, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Haben wir das verdient? Nein, überhaupt nicht. Es ist absolute Gnade. Keiner hat was dazu zu sagen. Egal, ich möchte mal ganz kurz Gnade erklären. Wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, hier ist eine 10.000-Dollar-Uhr, eine schöne Rolex, eine goldene, Vollgold, super Uhr. Hier gebe ich dir die. Und sagt dann, gib mir aber 5 Euro dafür. Ist ja gar nichts, du hast ja Zehntausende von Euro gekriegt. Ist das Gnade? Nein, das ist nicht Gnade. Gnade ist, wenn du nichts dafür tun musst. Nichts, gar nichts. Und nicht nur, dass er uns eine Rolex gegeben hat, denn das wird ja vergehen. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Und er sagt, ihr könnt nichts dafür tun. Keiner unter euch hier ist besser als der andere. Nur weil ich Pastor bin, vielleicht, und weil ich so viel weiß und die Bibel lange studiert habe, bin ich noch lange nicht besser als derjenige, der heute hier reingekommen ist und den Herrn noch nicht mal kennt. Der Punkt ist, Gnade ist etwas Unverdientes und was wir bekommen haben. Und daran möchte er die Leute erinnern, die in der Verfolgung leben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einem lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi aus den Toten. Seiner großen Barmherzigkeit, nicht irgendwelcher anderen oder unserer, zu einem unvergänglich, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden, in der letzten Zeit. Das ist eigentlich die Zusammenfassung des ganzen Briefs. Hier macht er ganz deutlich, dass wir nichts dazu beigetragen haben, dass wir die große Barmherzigkeit erreicht haben, dass dieses Erbe, was wir für die Rettung, die wir kriegen, die hat Gott, hält sie fest. Gott hat sie bewahrt für uns. Gott ist derjenige, der uns alle Kraft gibt, das zu überstehen. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu seinem Heil. Wer natürlich nicht glaubt, hat ein Problem. Der hat eben diese Gnade nicht. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen, Vers 6. die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Wovon spricht er hier eigentlich? Welchen Anfechtung? Die Leute, die in der Zerstreuung lebten, die Gemeinden, die verfolgt worden sind, aufgrund ihres Beziehung zu Jesus Christus. Und Gott musste sie zerstreuen, das ist eine andere Sache. Er wollte euch zerstreuen, er wollte uns zerstreuen. Er wollte, wenn ich sage, er will Kriege, dann sagt ihr, nee, das macht er, will er niemals. Aber doch, manchmal will er das. Warum? Nicht um des Krieges willen, den hasst er. Er hasst die Feinde, aber er möchte, dass ihr rausgeht in die Welt und euch bekennt und Zeugnis geht, das Evangelium weitergebt. Er möchte, dass andere Menschen die rettende Botschaft bekommen. Und er macht da alles für, damit wir da hinkommen. Aber nein, wir wollen zu Hause sitzen, wir wollen unser eigenes Haus haben, wir wollen unsere eigene Ruhe haben. Und meistens geht das uns darum, um ein eigenes Status quo, unser eigenes Leben weiterführen zu können, ohne dass wir irgendeine Unruhe in unserem Leben haben. Und deshalb wollen wir den Frieden. Aber Gott will uns den Frieden geben, damit das Evangelium verkündet wird. 1. Timotheus 2. Es gibt viele, viele Stellen, die es immer wieder bezeugen. Gott lässt diese Dinge zu und wenn er die zulässt, dann weiß er davon. Er lässt sie zu, im Grunde genommen, er sagt, es muss einfach so geschehen, damit das Evangelium weitergeht. Wir als Menschen würden am liebsten uns selber ein Haus, eine goldene Burg oder Schloss bauen, in dem wir wohnen und bis Ende der Zeit mit Gott verbringen, aber wirklich nicht dafür leben müssen. Also, wenn ihr das Endziel, und dann sagt er im Vers 11, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Wovon spricht er hier? Er verspricht hier davon, dass wir unser Leben bis zu Ende leben, ihn bekennen und dann wirklich diese Errettung, die wir eigentlich jetzt schon haben, die wird dann Tatsächlichkeit und Wahrheit für uns in dem Moment, in dem wir entweder erlöst werden und entrückt werden oder sterben und in die Gegenwart Gottes treten. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht, Vers 10, gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil werdenden Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutete. Die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zuvor bezeugte. Also das wurde alles schon bezeugt, aber wir haben das nicht gesehen. Die Gemeinde damals hat das nicht erkannt, hat nicht verstanden, dass Christus erst leiden musste, bevor die Verherrlichung stattfinden konnte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was auch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauten, begehrten. Selbst Engel, Propheten und all die haben das versucht zu verstehen, was wir als Gemeinde erleben. Wir sind diejenigen, die verstehen, dass Christus leiden musste, sterben musste, damit wir errettet werden. Vers 13, darum umgürtet eure Lenden. Der Grund, da wir so eine große Errettung erlebt haben und erleben und bekommen und eigentlich gesichert, das ewige Leben gesichert ist, ist unsere Verantwortung jetzt auch dementsprechend zu leben. Und da ist Jesus Christus eben unser Vorbild. Darum geht das jetzt im Vers 13. Darum umgürtet eure Lenden, eure Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesus Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ich kann nicht auf alles eingehen. Der Punkt ist aber folgendes. Wenn du denkst, dass du nicht zu den Leuten gehörst, die Begierden und irgendwelche früheren einen unweisen Wandel gefolgt seid in Trunkenheit und dergleichen, sagt er, nein, das ist nicht der Fall. Ihr seid alle so gewesen. Keiner kann sich in den Spiegel gucken, ich bin besser als der andere. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir jetzt, da wir das Alte zurückgelassen haben, und das wird in vielen anderen Stellen offenbart, auch in 1. Korinther 12, was sagt, ihr wart alle mal so, ihr habt alle die fleischlichen Gelüste gehabt, ihr wart alle so. Kommt davon weg, und zwar deshalb, weil ihr die Gnade erlebt habt, Gottes Werk an euch erlebt habt. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Maßstab ist Jesus Christus, der heilig ist. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach den Werken jedes Einzelnen, so führt euer Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Auch wichtig, das Wort Fremdlinge. Warum? Wir gehören nicht hierher. Leute, versteht, diese ganzen Auseinandersetzungen, die wir haben, sind vergänglich. Mir wurde gestern bewusst, da kam jemand vorbei und hat Sachen abgeholt, die in die Ukraine oder für die Flüchtlinge da sind. Ich brauche das ganze Zeug nicht. Wozu brauche ich das? Brauche ich tatsächlich 3 Paar Winterstiefel? Nein, brauche ich nicht. Der Punkt ist, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nur kurze Zeit hier. Rüstet euch nicht so aus, als wenn ihr hier bleiben wollt. Du brauchst keinen Mercedes. Du kannst genauso gut wie einen ganz kleinen anderen Wagen fahren. Und den ersetzt du, wenn er kaputt ist. Ich bin gestern gerade angerufen worden von einer Gemeinde in Amerika, die gesagt hat, wir wollen helfen, wir wollen das über die EBC ablaufen lassen. Was braucht ihr? Ich habe gesagt, wir brauchen 2 Sprinter. Einen haben wir schon bekommen. Aber da kommen noch 2 dazu. Und keine Frage, wozu sind die da? Nur um den Leuten zu helfen. Wir wissen, dass das vergänglich ist. Der Wagen kann nächste Woche kaputt sein. Der Punkt ist, wir tun alles, um einander zu helfen, weil wir die Perspektive haben. Unser Leben ist erstmal nicht hier auf dieser Erde am Ende. Und wir wollen das Evangelium den Leuten weitergeben, indem wir uns so verhalten, als wenn nichts uns gehört, alles denen gehört oder alles dem Herrn gehört. Denkt daran, auch gerade in der jetzigen Zeit, geht miteinander so um. Nebenbei gesagt, ich habe verstanden, dass es manchmal Spannung gibt zwischen verschiedenen Gruppen. Zwischen Ukrainern und Russen. Wie gesagt, meine besten Freunde leben in der Ukraine. Ich bin tagtäglich mit denen in Verbindung, mit Pastoren in der Ukraine. Aber ich bin auch mit Pastoren in Russland die ganze Zeit in Verbindung. Denen geht es auch richtig dreckig, wisst ihr das? Die sind total isoliert, alle gucken drauf und die haben überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun. Wenn sie ihre eigene Meinung öffnen und irgendwas sagen in dem Bezug, das bedeutet nicht, dass sie wirklich dafür sind. Und die einzige Sache, die ich denen sage, und die können zum Beispiel viele Leute, die unterstützt werden in Russland, von außen kriegen, können kein Geld mehr kriegen, gar nichts, können nicht rausfliegen aus Russland, die müssen da bleiben. Und ihr glaubt doch ja nicht, dass die Politiker dort den Christen wohlgesonnen sind. Also das ist genauso, die haben genau solche Nöte. Nur damit ich sehe immer wieder, das sind Beurteilungen. Ich saß in einem Büro mit einem Mann, der gerade mit sagt, Christian, wir haben ein Problem. Das sind Leute, die sind auf uns angewiesen und wir können nichts denen geben im Moment. Und er sagte, wie können wir denen helfen? Und das war es eben, da denke ich nicht nur an die Ukraine. Natürlich denke ich, dass die Ungerechtigkeit geschieht. Aber die Frage, die viel wichtiger ist, jetzt in dieser Zeit, sind die Christen in der Ukraine, und davon gibt es sehr viele, das ist die größte evangelikale Gemeinde in Europa, ist ihr Ziel, ihr Land zu verteidigen oder Christus das Evangelium den anderen weiterzugeben? Das ist die große Frage, die ich Ihnen stellen würde. Umgekehrt würde ich das natürlich auch den anderen fragen. Aber der Punkt ist, darum geht es im Endeffekt. Deshalb, wenn wir Hilfsgüter senden, dann senden wir nicht nur Hilfsgüter, wir senden auch Bücher, Traktate und andere Sachen, die verteilt werden können. Ich sage das nur so, weil es ist sehr aktuell geworden und wir haben super viel damit zu tun, indirekt oder direkt. Vers 19, glaube ich, sind wir, sondern mit Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit unvergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, auch einem eurem aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit einem kostbaren Blut Jesu Christi als ein unmakelloses, unbeflecktes Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Das geht immer noch um die Propheten und die Engel, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, dass damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Er macht noch mal ganz deutlich, es hat nichts mit irgendjemandem zu tun, als allein durch Jesus Christus. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen und das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und hier hat er es nochmal. Der Punkt hier ist, wenn ihr seht, er sagt, Bruder, dass die Frucht dieser Beziehung zu Jesus Christus ist Bruderliebe oder Schwesternliebe, wie ihr es findet. Das kann nicht sein, dass man gegeneinander ist. Es muss die Bruderliebe daraus entstehen, weil Jesus hat euch errettet und sein Leben gegeben, als wir noch Sünder waren. Nicht, als ihr gut wart oder als ihr euch selbst gerettet habt. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht mit vergänglichen, sondern eben unvergänglichen Samen. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und dann sagt er, geht er nochmal darauf ein, dass wir das ewige Wort, das Wort Gottes, das wird bestehen bleiben. Alles andere wird vergehen. Er sagt das, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie eine Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch das Evangelium verkündigt worden ist. Er sagt, hier steht das Evangelium drin, in der Bibel. Daran sollt ihr euch festhalten. Das ist unser Maßstab, nicht irgendwelche anderen Maßstäbe. Daran sollt ihr euch festhalten. Das besteht in Ewigkeit. Darauf können wir uns verlassen. Das ist aber das Wort, welches das Evangelium verkündet worden ist. Kapitel 2. So legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug, alle Heuchelei, Neid und Verleugnungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wie könnt ihr wachsen? Wie könnt ihr groß werden? Wie könnt ihr reif werden als Christen? Wie könnt ihr das sein, was ihr seid, als volle Mannesreife oder Frauenreife, weiß ich, annehmen könnt? Nur durch das Wort Gottes. Nur durch das Wort Gottes. Das ewig, das von Gott ist. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und jetzt geht er da nochmal drauf ein, wo er deutlich macht, die Leiden Christi sind immer noch, und diese große Errettung wird immer noch drauf Bezug genommen, weil das so ein unglaubliches Werk ist, das an uns stattgefunden hat. Da ihr zu ihm gekommen seid als den lebendigen Stein, der vor den Menschen zuvor verworfen bei Gott ausgewählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Er sagt, folgt Jesus Christus. Seid lebendige Christen, wie er ein Christ ist. Aufbaut als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, als ein geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Er macht ganz deutlich, das gibt natürlich einen Unterschied. Wer Jesus Christus ablehnt, lehnt die Errettung ab, lehnt alles ab, was überhaupt Wert hat. Ich springe rüber zu Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet. Damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, seinen wunderbaren Licht. Das Evangelium verkündet. Deshalb sind wir hier. Euch, die ihr seid, einst nicht ein Volk wart. Wir waren, gehörten nicht zu ihm. Jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart. Jetzt aber begnadigt seid. Er sagt, ihr wart's nicht, ihr seid's jetzt. Und was sollt ihr machen? Das Evangelium verkünden. Und nicht nur zu guten Zeiten, zu allen Zeiten, immer und gerade zu den schlimmen, zu schweren Zeiten ist das Evangelium an höchsten sichtbar oder am größten sichtbar. Und jetzt geht er zum Punkt 2. Die leidenden Christen sollen sich daran erinnern, was sie in der Welt, wie sie in der Welt ein Vorbild sein können. Wie sie der Welt, den Menschen ein Vorbild sein können. Daran sollen wir uns erinnern. Da geht das ganze nächste Kapitel, wie der nächste Abschnitt von 2, 11 bis 4, 6 drum. Wie können wir in dieser Welt ein Vorbild sein? Wie können wir sie erreichen? Durch das Evangelium. Ihr seid errettet worden, habt das Evangelium, jetzt gibt es weiter. Da steht nichts von, wir müssen uns ein Haus bauen oder so. Steht da nicht. Das sind Nebensachen. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen eure Seelen streiten. Es geht erstmal darum, dass wir uns reinhalten, damit wir ein Zeugnis sind. Vers 11, 2,11. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Mit anderen Worten ist, ja, sie werden euch verleugnen, sie werden euch Sachen unterstellen, die ihr gar nicht getan habt. Aber wenn Gott es prüft und wenn es an die Oberfläche kommt, dann wird gezeigt, das war eine Lüge. Und ihr steht gut da. Und ihr seid das Zeugnis gewesen, dass Jesus Christus auch war. Und darum geht das sehr oft. Aber was an uns liegt, sollen wir alles das Gute tun, oder? Und eben den Herrn bezeugen. Ordnet euch deshalb aller Menschen. Und dann geht das über die Unterordnung. Unterordnung unter den Staat. Unterordnung als Knecht unter den Hausherrn. Unterordnung als Unterordnung unter Christus natürlich. Und wir sollen einfach uns, in der Gemeinde gibt es gewisse Unterordnung, die wir haben sollen, die Ältesten, die Knechte unter den, oder beziehungsweise die Gemeinde unter die Ältesten. Und dann auch die Frauen sollen sich unterordnen ihren eigenen Männern und der Mann soll mit der Frau umgehen in einer richtigen Art und Weise. Das geht, das ist 3, 1 bis 7. Das ist nochmal deutlich. In allem, was wir tun, sollen wir ein Zeugnis sein. Nicht nur, was wir sagen, ist das Zeugnis, sondern wie wir leben miteinander. Wenn ihr euch streitet als Ehepaar, was für ein Zeugnis ist das in der Welt? Natürlich streiten sich alle mal. Aber wie geht ihr dann zurück und sagt, das tut mir leid, das wollte ich nicht, bitte vergib mir? Oder sagst du, ich habe ein Recht darauf und du hast auf dein Recht? Es geht wirklich, auch wenn da Streit ist, die Streitigkeiten sollten immer in Frieden und in Liebe und mit der Perspektive von Jesus Christus behandelt werden. Wir wollen ein Zeugnis in dieser Welt sein. Und nicht nur am Sonntag, sondern zu jeder Zeit. Wirklich, bei eurer Arbeit, in eurer Schule, in der Schule, wo ihr seid. Zu Hause, im Urlaub, selbst wenn ihr in eine Disco geht. Weiß ich nicht, wer, vielleicht geht einer in eine Disco, keine Ahnung. Aber egal, wo ihr seid, überall sollt ihr ein Zeugnis sein. Ja, ich habe mal einen Gottesdienst in der Disco organisiert, aber sorry, das müsst ihr... Ich will nicht jetzt, wenn ihr nachforschen würdet, würdet ihr einige sagen, was hat der denn alles gemacht? Ja, ich bin auch gewachsen. Ja, ich war auch mal ein Junge. Das ist logisch. Der Punkt ist, überall sollt ihr Christus bezeugen. Wir wollen nicht zurückgucken und sagen, wo einer jetzt nachforscht und sagt, oh, was ist da alles in deinem Leben passiert? Und doch wissen wir, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Sünden. Punkt ist, in allem sollen wir den Herrn bezeugen und leben. In jedem Bereich. In jedem Bereich. Vers 8, 3, 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, brüderliche Liebe, barmherzig, gütig, vergeltet nicht Böses mit Bösen, Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Verstanden? Wir werden Segen erben und deshalb sollen wir segnen. Wir haben den eigentlich schon zugesprochen bekommen. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass er nicht Trug rede. Er warnt vor unserem Mund, weil wir wissen, wie schnell können wir jemanden verurteilen und gleichzeitig Lobpreis zu anderen sprechen. Mit anderen Worten, unsere Lippen sind super gefährlich, gerade jetzt in dieser Zeit. Es werden viele Sachen gesagt, negative Sachen über Leute, Menschen, Leiter, Politiker. Und ich denke einfach nur daran, wer wir sind. Ich meine, auch ich wurde oft als Deutscher, wurde mir darauf hingewiesen, was wir denn alles Falsches in den anderen Ländern getan haben. Ich habe einen Freund besucht in der Tschechei und war abends angekommen mit meinen, damals hatten wir noch vier kleine Kinder bei uns und die hatten auch drei kleine Kinder. Und das war ein wichtiger, interessanter Abend. Ich sagte, was ist heute Abend los? Ja, das ist irgendwie eine Feier hier. Was ist das denn für eine Feier? Und er sagte, ja, die gedenken diesem Dorf, das von den Nazis ausgerottet worden ist. Da sagte ich, da bin ich am richtigen Ort, also nicht wirklich. Und dann habe ich gedacht, wow, was haben die denn da gemacht? Kein Mensch, keiner in dem Dorf wurde lebend gelassen. Und jetzt bin ich da als Deutscher, besuche eine Gemeinde und will Zeugnis sein. Allein die Geschichte ist gegen uns. Aber das ist nicht meine Geschichte. Meine Geschichte ist mit dem Herrn. Meine Geschichte ist nur Gnade. Und die habe ich erlebt und deshalb bin ich da, die Gnade weiterzugeben. Die Deutschen haben so viel Unrecht getan. So viel Unrecht getan, wenn man das so sehen will. Aber das haben wir alle. Wir haben alle Unrecht getan. Und deshalb war das wichtig für mich, das auch immer wieder zu erinnern. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und die Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten und seine Ohren hören auch auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Gerechten, die Böses tun. Und wer will einen Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Oder wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Das ist eine gute Frage. Der Punkt ist, es wird immer angenommen, dass wenn du Gutes tust, auch Gutes erlebst. Und wenn du Schlechtes tust, dann wirst du auch Schlechtes erleben. Das ist definitiv, weil es aufkommt. Irgendwann wird das an die Oberfläche kommen. Doch wenn ihr auch leidet, solltet um der Gerechtigkeit willen glücklich seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid aber allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ich will das zu Ende lesen, Vers 16. Und bewahrt euer gutes Gewissen, damit die welche eurer guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden dem, worin sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes leidet, wenn das der Wille Gottes sei, sollte, als für Böses tun. Und hier ist der Punkt, da wird schon impliziert in diesem Abschnitt von Petrus, dass wir auch für Gutes leiden werden, wenn das der Wille Gottes sein sollte. Es ist so. Ich will euch da keine Honig um den Mund schmieren. Ich möchte euch einfach sagen, wie es ist. Wir werden leiden für Gutes tun, um des Evangeliums willen und Zeugnis. Es ist nicht einfach, aber das ist so. Man muss sich nicht immer verteidigen. Man muss nicht immer versuchen, Recht zu behalten. Man muss einfach Gott bekennen, Jesus bekennen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, sagt es da im Vers 18, 3 Vers 18. Für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, das haben wir vorhin schon erwähnt. Damit er uns zu Gott führe. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchen er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut erstmal zu erwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, da wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welche jetzt auch uns in einem biblischen Sinn retten, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Und macht er nochmal deutlich, was alles, dass die ganze Geschichte, alles dreht sich um Jesus Christus. Er hat alles verändert. Sein Kreuzestod hat die Geschichte verändert und hat ein Zeugnis gegeben, selbst die Verstorbenen waren, die verstorben waren. Und Kapitel 4, Vers 1 sagt er folgendes: Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, da hat er der Sünde abgeschlossen. Nochmal diese ganz klare Sache, warum wir überhaupt gegen die Sünde kämpfen. Warum wir überhaupt, wir haben die Sünde überwunden, indem wir Jesus Christus im Geist angenommen haben, also die Gnade angenommen haben. Er hat uns neu geboren, wir sind eine neue Schöpfung. Und das ist nicht, da haben wir auch nochmal, überlegt euch, was ihr seid, wenn er sagt, das ist eine neue Schöpfung, dass ihr im Geist wiedergeboren seid. Und wir sind alle getauft worden mit dem Geist. Das bedeutet, es wird erwartet, dass ihr euch anders verhaltet in dieser Welt, von der christlichen Perspektive. Und wenn es um Seelsorge geht, wenn wir Seelsorge machen mit Menschen, geht das immer um ein Herzensanliegen. Es geht immer darum, dass man über Dinge falsch, unbiblisch denkt. Und das machen wir oft. Wir denken über Dinge unbiblisch und dann kommt es zu Konflikten, dann kommt es zu Sünden. Weil unsere, vielleicht ist das auch, dass wir denken, wir brauchen gewisse Dinge, wo wir etwas anbeten, mehr als Gott anbeten und Götzen haben in unserem Leben. Anstatt Jesus Christus anzubeten, beten wir materielle Sachen an, fleischliche Sachen, vergängliche Sachen. Und dann sagt er nochmal im Vers 3, dann ist für uns genug, dass wir die Vergangenheit, vergangenen Zeiten des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunkensucht, Belustigung, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in dieselben heilslosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Also hier müsst ihr nochmal verstehen, das Zeugnis sollte so sein, dass die Leute erkennen, wir machen das Zeug nicht mehr mit. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und deshalb fallen wir negativ auf in ihren Augen, weil sie dadurch wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie sich so verhalten. Ich weiß, wo ich manchmal in den Raum komme, oh, du bist Pastor, jetzt dürfen wir nicht mehr Sachen nicht mehr reden, also wir dürfen nicht mehr schlecht reden, wir dürfen nicht mehr irgendwelche Worte benutzen. Also darum geht es ja gar nicht. Um mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, als wenn ich das noch nie gehört habe. Sondern ihr müsst euch um den Sorgen machen, der eure Herzen kennt. Und der euch richten wird. Darüber müsst ihr euch Sorgen machen. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß Leben im Geist. Und dann sagt er nochmal, das ist wichtig für uns, das zu hören, es ist aber nahegekommen, das Ende der Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern im Gebet, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich und mordet nicht. Interessant. Interessant. Es geht immer noch wieder darum, liebt einander, liebt einander, liebt einander, liebt einander. Und das ist selbst, wenn ihr Gastfreundschaft übt, ohne Murren. Macht das. Sagt doch nicht. Ist doch sowieso nicht vergänglich, das Zeug. Gibt ihnen doch den Raum, den sie brauchen. Und wir werden noch einiges erleben. Das ist jetzt erst der Anfang der Flüchtlingsleute. Ich glaube, wenn wir bei 10 Millionen angelangt sind, dann werden wir vielleicht nochmal darüber nachdenken. Leute, Vor 70 Jahren waren die Deutschen das. Wir sind andere Länder. Meine Mutter wurde verschickt. Mein Vater wurde verschickt, damit er nicht in den Städten ist, die bebombt worden sind. Das war einfach normal. Die hat mir erzählt, die Familien, bei denen sie gelebt hat, meine Mutter. Sie wurde von Finnland nach Schweden, weil Finnland gebombt worden ist von den Russen damals. Es ist einfach so. Und wie dankbar waren die? Wie dankbar waren die, dass Menschen da waren, die nicht darüber nachgedacht haben, die einfach getan haben. Und ich sehe das auch wieder jetzt, dass wir endlich erkennen, wofür wir berufen worden sind. Wir müssen dazu hinkommen. Die Gemeinde muss verstehen, warum sie hier ist. Die ist nicht hier wegen den materiellen Gütern. Sie ist hier, um das Evangelium weiterzugeben. Ich habe das gesagt in Amerika, ich darf das hier gar nicht sagen. Aber der Punkt ist, es wäre kein besseres Land, das passieren könnte als Ukraine, weil da die größte evangelikale Gemeinde ist in Europa. Die sind in der Lage, das Evangelium weiterzugeben. Die können die Leute ewiglich retten. Viele von uns wären sofort platt gewesen, hätten überhaupt nichts gemacht. Der Punkt ist, Gott weiß, was er macht. Nicht, dass sie es, die haben das nicht verdient. Keiner hat das verdient. Der Punkt ist aber, durch diese Situation, die jetzt auftritt, können so viele Menschen gerettet worden sein. Und auch die hier als Flüchtlinge kommen. Viele von denen sind vielleicht Christen. Und die werden in Häuser kommen, wo keiner Christ ist. Und die sagen, wie kannst du damit umgehen? Ja, ich habe den Herrn. Stellt euch das mal vor, was für ein Zeugnis die sind. Und durch diese Situation kann ganz Europa das Evangelium hören. Hört sich verrückt an. Wie kann jemand so denken? Aber das ist der Punkt. Es geht einfach nicht um diese vergänglichen materiellen Dinge. Es geht darum nicht. Es geht wirklich um das ewige Leben. Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Freuprobe nicht befremden, als etwas wieder für euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr einen Teil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das wird einfach angenommen. Glücklich seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Vers 14, Kapitel 4. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb, Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Es soll keiner sich dem Evangelium widerstellen. Wir wollen alle retten, wenn wir können. Wenn der Gerichte nur in Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollt auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das ist einfach Ausgang, wenn ihr euch mal vorstellt, wovon wir sprechen. Die Leute sind in der Zerstreuung, in der Verfolgung. Das sind die Flüchtlinge, die hier ankommen. Eigentlich könnte man das sagen, zu denen er spricht. Und er spricht nicht, verteidigt euch oder dergleichen. Nein, verkündigt ihn. Darum geht das. Und wir sollten auf der anderen Seite als Christen, denen sie lieben, mit allem, was wir haben. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeugen der Leiden, Kapitel 5, der Leiden Christi, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die oft geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht über sie übt, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewonnene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Denn dann werdet auch, wenn der Oberhirte offenbart wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Dann werdet ihr. Punkt ist hier ganz einfach. Wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie könnte man, kann man mit Macht oder mit Zwang eine Herde hüten, die auf der Flucht ist. Aber scheinbar hat es das gegeben. Scheinbar hat es das gegeben. Und wir, das sind auch viele Gemeindeleiter, haben vielleicht auch die Ansicht, ich habe Recht, euch zu sagen, was ihr zu lassen und zu tun habt. In gewisser Weise geistlich gesehen, ja, wir sollen euch unterweisen, wir sollen euch weitergeben, aber im Endeffekt ist der Oberhirte verantwortlich für euch. Wir sind Unterhirten, wir müssen vor Gott die Verantwortung tragen für das, was wir tun und sagen. Und wir dürfen nicht heucheln, indem wir ein anderes Leben leben, als was die Gemeinde wirklich sieht und was der Herr uns offenbart hat. Und dann die letzten, einigen der letzten Verse in Kapitel 5, ebenso ihr Jüngern ordnet euch den Eltern unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, Demütigen aber gibt er Gnade. Und hier geht es um ein Prinzip, was allgemeine Gültigkeit hat. Es geht nicht um wer herrscht, sondern es geht darum, dass wir uns demütigen, dass wir uns unterordnen unter die verschiedenen Verantwortungspersonen oder Verantwortlichen, ob das nun Staat oder wer das auch immer ist. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist, was für ein Zuspruch. Er sorgt für uns. Ganz klar, ein kurzer Satz. Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an euren Bruderschaft, die in der Welt ist. Mit anderen Worten ist, ihr seid nicht ausgenommen. Ihr seid nicht ausgenommen. Der Gott aller Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, wieder diese kurze Zeit, im Verhältnis zu allem, was passiert, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht in Ewigkeiten und zu seiner Unewigkeit. Amen. Ist eigentlich ein kurzer Brief, das sagt er auch selber. In den letzten Worten sagt er, durch Silvanus, der euch wieder, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Und das ist auch das Ziel, was wir haben. Wir wollen uns an die Gnade erinnern, die wir in Jesus Christus haben und dementsprechend auch handeln. Und ich möchte nur abschließen mit einigen Fragen an uns als Gemeinde. Was haben wir als Eckstein-Gemeinde aus dem ersten Petrusbrief gelernt? Wie sollen wir uns als Christen verhalten? Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Erster Petrusbrief für uns als Eckstein. Warum ist das so wichtig? Es geht um die Leiden und Verfolgung von Christen in ähnlichen feindlichen Situationen, wie wir sie heute erleben. Kann ich mal kurz mein Blatt haben? Sorry, ich habe das letzte Seite. Ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht, nachdem ich das aufgehört habe. Was möchte Gott, dass wir in der Welt widerspiegeln? Was will er? Es geht um die Leiden und Verfolgung von Christen, die wir in ähnlichen feindlichen Situationen, wie wir heute leben, in der Welt gelebt haben. In diesen Situationen sollen wir uns vor allem an die Gnade erinnern, die wir durch die Errettung erlebt haben. Das ist das Wichtige. Wir sollen nicht auf das gucken, was uns jetzt so schwer fällt, sondern wir sollen auf die Gnade denken immer. Wieso sind wir denn errettet? Wir sollen Dankbarkeit widerspiegeln und die Liebe Christi weitergeben. Wenn du ungerecht behandelt wirst, in der Verfolgung, im Krieg, im Leid, dann denk an die Rettung, dann denk an Jesus Christus. Bitte macht euch das. Denk an Gottes Wort, ganz einfach. Nicht viele komplizierte theologische Sachen, das ist unwichtig. Was hat Jesus Christus für dich zu bedeuten? Deine Beziehung zu Jesus Christus ist das Allerwichtigste. Das ist wirklich das Allerwichtigste. In jeder Situation. Es geht um das richtige Verhalten, um die richtige Herzenseinstellung in einer feindlichen Umgebung. Verstehst du, dass auch wenn du ein feindselig behandelt wirst, auch wenn du liebevoll und gütig bist, du trotzdem dich richtig verhalten sollst? Du sollst im Grunde genommen deine Verfolger lieben. Bist du dafür bereit? Bist du bereit, die zu lieben, die dich hassen? Das war genau das, wie Jesus sich uns gegenüber verhalten hat. Es geht darum, dass wir die richtige Perspektive als Christen behalten. Woher wird unsere Ermutigung und Freude im Leben kommen, wenn wir in Unterdrückung und Verfolgung leben? Unsere Ermutigung kommt allein aus der Bibel, dem Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus uns erlöst hat und wir der Welt gestorben sind, doch gleichzeitig ein Zeugnis sind durch ein gottesfürchtiges Leben in der Gnade Gottes. Die Welt muss uns sehen, die muss erkennen, wir sind anders. Wir dürfen nicht nur davon sprechen. Wenn wir verfolgt werden und sie doch lieben, dann werden sie aufmerksam. Dann kommt das Evangelium, die größte Chance, gehört, gesehen und erlebt zu werden. Wenn wir uns entgegen der Natur verhalten, dann wird jeder fragen, wie kann er das machen? Wie kann er das machen? Oder wie kann sie das machen? Wie kann sie sich so aufopfern? Und dann kannst du sagen, ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Ich kann es nicht, Jesus kann es. Das ist, warum wir als Christen in der Ukraine bleiben, nicht um das Land zu verteidigen, was oft, ich sage das jetzt einfach mal als Christ, aber noch mehr, um ewige Frucht des Evangeliums zu erzeugen und Ukrainer wie auch Russen ein ewiges Zeugnis zu sein. Deshalb ist es auch so wichtig, für sie zu beten, dass Gott ihnen die Möglichkeit gibt, dass so viele wie möglich zum Herrn finden. Wenn wir für die Ukrainer beten, wenn wir für die Russen beten, geht das darum, dass sie zum Glauben kommen. Egal wie schwer das fällt. Ich bin vor einigen Jahren mit einem Kroaten in sein Dorf gefahren. Er hat mich mitgenommen nach Wien, ein Dorf gefahren. Und in seinem Dorf ist der Konflikt damals zwischen Serben und Kroaten aufgebrochen. Und er sagt, die Leute, die neben mir waren, und er hat das Haus gezeigt, die haben uns umgebracht. Und wir sie. Wir haben 20 Jahre nebeneinander gelebt. Gab es keinen Grund dafür. Und er ist zur Grenze gefahren, über die Grenze gefahren. Er wollte jemanden abholen und durfte nicht wieder zurück in seine Heimat. Hat nur die Sachen erlebt, im Rückspiegel gesehen, wie Häuser brannten und konnte nicht wieder zurück. Und er ist ein Freund von uns. Und ich habe noch nie so einen barmherzigen, liebevollen Mann erlebt, also wer auch wirklich die Leute, die ihn, die seine Verwandtschaft und umgekehrt umgebracht haben, aber der konnte wirklich von Vergebung sprechen und ein Zeugnis. Und Leute haben sich natürlich gefragt, warum er sich so verhält. Weil er Jesus Christus kennt. Weil er ihn kennt. Und da ist auch eine Gemeinde in der Gegend entstanden und er hat eine Gemeinde ins Leben gerufen in Wien damals. Also es sind einfach Sachen, solche Zeugnisse müssen wir manchmal hören, einfach damit wir erinnert werden, warum wir hier sind. Lass mich beten. Vater Gott, wir sind hier vom Herzen dankbar für deine große Güte und Gnade. Danke für den ersten Petrusbrief. Danke für Petrus, der deutlich gemacht hat, dass er sich nicht auf das konzentriert hat, was ihn so beschwert, die Verfolgung, in denen sie alle lebten, damals in Kleinasien, sondern dass er sich konzentriert hat auf das Evangelium, um was die Botschaft, die wirkliche Botschaft ist, worum es geht. Und dass seine Verantwortung war, die Menschen so zu lieben, wie Jesus Christus ihn geliebt hat. Und Herr, wir wollen das auch tun. Wir wollen das auch in Bezug auf die ganze Situation, die Kriegssituation, aber auch den Flüchtlingen und alles, was damit zusammenhängt, tun. Und wir wissen, dass auch in diesen Situationen manchmal super schwere Erlebnisse da sind, die man nie wieder vergessen wird. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, Herr, Und dieses Erlebnis ist noch viel wichtiger, dass du uns rausgerettet hast aus dem Vergänglichen, uns ins Ewige gestellt hast, dass du uns neues Leben gegeben hast, dass du unser Gott bist, unser Vater. Und das bitte ich, dass wir das zu Herzen nehmen und dich verherrlichen dadurch. Amen.